Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Die heutige Podcast-Folge wird unterstützt von Brain Effect. Unter dem Motto Erfolg beginnt im Kopf stellt das Berliner Unternehmen natürliches Performance Food her, im Auftrag, die mentale, aber auch körperliche Leistung von Sportlern, aber auch Alltagshelden, und dazu würde ich mich eher zählen, zu verbessern. Die Produktpalette umfasst ein ganzheitliches Konzept und unterstützt dich in insgesamt 4 Bereichen deines Lebens. Mehr Energie, Wohlbefinden, voller Fokus und Schlaf und Regeneration. Ich finde die Produkte wirklich gut und falls du sie auch mal ausprobieren möchtest, kannst du einfach mal unter brain-effect.com ein bisschen stöbern und mit dem Code Kerstin20 kannst du gleich auch noch 20% sparen. Ich freue mich, heute Christina Hillesheim bei mir zu Gast zu haben. Christina hat fast 10 Jahre als Journalistin und dann auch Chefredakteurin bei einem Magazin gearbeitet, bis auf einmal alles stillstand. Burnout. Von dort bis heute ist einiges passiert. Christina beschreibt es einen doch steinigen Weg, aber auch als eine dankbare Erfahrung, denn heute ist sie sehr glücklich, führt ein erfülltes Leben als selbstständige Autorin und Happiness-Bloggerin von Happy Dings. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Christina. Herzlich willkommen bei Gefühlt Erfolgreich.
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr.
Bevor wir richtig loslegen mit dem Interview, hätte ich gerne eine Antwort von dir. Und zwar heißt der Podcast ja Gefühlt Erfolgreich. Deshalb möchte ich dich gerne fragen, was bedeutet es für dich persönlich, erfolgreich zu leben und dich erfolgreich zu fühlen?
Ich glaube, so die Definition von Erfolg, das sage ich auch in meinem Online-Kurs immer wieder, das ist ganz spannend, dass man die sich eigentlich mal ganz genau überlegen sollte und auch selbst hinterfragen, weil gerade bevor ich eben meinen Burnout hatte, habe ich halt so diese Standards gehabt, so Erfolg heißt irgendwie viel Geld verdienen, Erfolg heißt irgendwie ein großes Haus haben und was man halt alles irgendwie so auf den ersten, also im ersten Moment im Kopf hat, aber dann habe ich eben festgestellt, okay, wenn man anders alles hat, dann ist man eben doch nicht so wirklich glücklich. Und ich finde den Titel ganz cool mit diesem gefühlt erfolgreich, weil das ist auch so ein bisschen was, auf das ich halt auch raus möchte, dass man halt auf sein Gefühl mehr hört und sich überlegt, okay, welches Gefühl möchte ich eigentlich haben? Also welches Gefühl erwünsche ich mir eigentlich? Weil das ist ja auch oft so, dass hinter so einem großen Auto, also großes Auto war es bei mir nicht so, aber ist ja oft bei vielen Männern so, dass da halt dahinter der Wunsch nach Anerkennung steckt oder so. Dass man einfach eher mal guckt, okay, was steht eigentlich hinter diesen Wünschen? Wie will ich mich eigentlich fühlen? Und dass man danach so ein bisschen sein Erfolgskonzept, sage ich jetzt mal, so ein bisschen hinterfragt, genau.
Ja, auf jeden Fall. Also genau darum geht es hier auch. Wenn wir jetzt noch mal eine kleine Zeitreise zusammen machen. Sommer 2016 wurde ja bei dir ein Burnout diagnostiziert. Da warst du, glaube ich, Anfang 30, richtig? Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen und wie hast du vor allem die herausfordernde Zeit erlebt?
Also im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, wenn ich jetzt von heute so betrachte, sehe ich natürlich vieles anders, aber damals war ich halt komplett so überfordert. Also ich hatte mit Ängsten schon mein ganzes Leben so ein bisschen zu tun. Also ich bin ein Mensch, der sehr viel, sag ich jetzt mal, nachdenkt und der auch so ängstlich, oder was heißt ängstlich, aber der halt mit Ängsten schon immer so ein bisschen zu tun hatte. Also das kannte ich auch, dass ich halt einfach ein Mensch bin, der leichter mal Angst hat, sag ich mal. Aber was dann eben bei dem Burnout war, dass ich halt dann so depressive Züge bekommen habe und das kannte ich halt an mir überhaupt nicht. Und das war auch so ein Schlüsselmoment, glaube ich, für mich, als ich dann bei irgendeinem Arzt in der Praxis saß und ich wusste ja selber nicht, was mit mir los ist und dann habe ich halt echt zu einem Arzt so gesagt, ich verstehe das gar nicht, ich liebe das Leben. Und es war eigentlich echt so, das hat mir halt im Endeffekt, das kann jeden treffen, ja, so ein Burnout. Und es gibt jetzt nicht Leute, die da besonders, also klar gibt es Leute irgendwie mit einer ganz schweren Kindheit, wo das dann vielleicht nochmal irgendwie so angetriggert wird, aber es kann halt auch Leute treffen, die eigentlich das Leben lieben, ja. Und das kommt halt einfach so aus einer Überforderung oder daher, dass man einfach ganz lang so ein Leben lebt, was eigentlich so den eigenen Wünschen und Bedürfnissen, sage ich jetzt mal, widerspricht. Und ja, und das war bei mir eben auch so. Das habe ich natürlich im ersten Moment alles nicht so genau verstanden. Ich dachte mir nur, ja, was ist mit mir los? Und ich hatte ja alles Mögliche. Also ich konnte dann auch nachts nicht mehr schlafen. Das war bei mir ganz schlimm. Ich war dann, glaube ich, teilweise habe ich nur 2 Stunden geschlafen, war den Rest der Nacht wach. Und dann hatte ich halt ständig so diese innere Unruhe, was ich immer als ganz so schlimm empfunden habe. So bei mir war das so, also wie so kurz vorm Platzen. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Und dann eben halt diese Schwere und dieses Depressive, so was ich eben auch nicht kannte. Also so hat sich das eben bei mir geäußert. Und es hat dann auch ganz lang gedauert, bis irgendein Arzt mir mal irgendwie geholfen hat, weil ich ja selber in so einem Strudel da drin war und ich konnte mich halt auch da selber nicht mehr so richtig draus befreien. Also es ist wie so, als hätte man quasi mir so einen Boden unter den Füßen weggezogen und dann, also wenn dann quasi einmal der Fall im Gange ist, dann ist der halt sehr schlecht aufhaltbar, also meiner Erfahrung nach. Es gibt natürlich auch Leute, die da so ein bisschen kurz vorm Burnout stehen. Und denen versuche ich halt auch unter anderem mit meinem Online-Kurs zu helfen, weil ich glaube, wenn man wirklich früher was merkt, dann kann man echt nochmal die Kurve kriegen, so, ja.
Und du hattest ja auch gesagt, dass es bei dir auch so ein bisschen mit Schlafstörungen angefangen hat. Du hast ja bestimmt mittlerweile auch mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen, die eben auch entweder auf dem Weg zum Burnout waren oder eben sogar wirklich im Burnout auch gelandet sind. Ist das so der typische Einstieg sozusagen in ein Burnout, dass es eben immer mit Schlafstörungen beginnt, oder kann man das so gar nicht sagen?
Also ich bin ja jetzt auch kein Arzt oder so, das sage ich auch immer dazu. Ich habe Soziologie studiert, ich hatte auch im Nebenfach Psychologie und habe natürlich jetzt schon so ein bisschen im Coaching-Bereich Ahnung, aber ich bin natürlich jetzt kein Arzt. Also das ist auch ganz wichtig und ich kann da keine bestimmten Symptome sagen, wo ich jetzt sagen würde, das hat jeder. Ich glaube, jetzt in dem Fall könnte das wahrscheinlich ein Arzt auch nicht, weil ich mittlerweile schon weiß, dass sich ein Burnout bei jedem so ein bisschen anders äußert, aber es sind halt oft Schlafstörungen, aber es ist, glaube ich, das meiste ist einfach so eine Kombination aus allem. Also ich glaube, diese Unruhe, das kann man sagen, es ist bei sehr vielen so und dadurch bedingt ist natürlich auch, dass man nicht mehr runterkommt. Also um zu schlafen, musst du ja so Vertrauen und Entspannung haben und das war bei mir halt einfach absolut nicht mehr vorhanden. Und also ich denke, es ist oft so, aber es ist bestimmt nicht immer so. Also
ja, ich glaube auch. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass wahrscheinlich viele Parallelen gibt, aber wahrscheinlich eben, weil es ja doch so eine individuelle Sache auch ist, dass sich da die Symptome auch einfach unterscheiden, teilweise zwischen den Menschen. Was ich aber spannend finde, ist, du sagtest ja, es war nicht das, was man sich eigentlich so, sag ich mal, als herkömmlicher Mensch vorstellt unter einem Burnout oder auch unter einer depressiven Verstimmung oder einer Depression dann, dass man eben so gar keine Lebensfreude und Lebenslust mehr hast. Du hast ja gesagt, du liebst das Leben und trotzdem hattest du so einen Zustand, wo wahrscheinlich dein Körper und dein Geist einfach erschöpft waren und du dich einfach nicht mehr erholen konntest, wie auch zum Beispiel deshalb keinen Schlaf finden konntest und so ein bisschen rastlos gefühlt hast. War das so?
Also in dem Moment habe ich das Leben nicht mehr geliebt. Also das war eher so eigentlich, ja. Ich verstehe das gar nicht. Eigentlich liebe ich das Leben. Also ich kannte mich halt so nicht. So war das eher gemeint. Also in dem Moment war ich schon ziemlich depressiv, so im Nachhinein betrachtet. Okay, ich hatte auch mal so Angst, dass mir jemand eine Depression diagnostiziert, ja. Und ich glaube, das geht auch vielen so. Deswegen gehe ich da halt auch super offen damit um und gehe da jetzt auch voll nach draußen. Also gar nicht so damals, dass ich mich jetzt geschämt hätte, wenn mir jemand gesagt hätte, du hast eine Depression, sondern eher so, ach du Scheiße, es kann nicht sein, dass ich jetzt eine Depression habe. Ja, ich bin gar nicht der Typ, der eine Depression kriegt. Ja, und das ist eben ganz witzig, weil das viele denken. Und das war eher so, boah, eigentlich bin ich doch der super lebensfrohe Mensch. Wie kann es sein, dass ich mich jetzt so fühle? Ja, so war das, glaube ich, eher. Also bei mir war das jetzt auch so, vielleicht auch nochmal interessant für Leute, denen es irgendwie genauso geht. Ich hatte auch nicht immer so ein krasses Tief, sondern ich hatte so krasse Stimmungsschwankungen. Also ich habe mich natürlich dann auch eingelesen, habe gegoogelt und dachte dann schon, oh Gott, vielleicht bin ich jetzt auch noch manisch depressiv, ja. Also ich habe natürlich hab mir dann selbst alle möglichen Diagnosen gestellt. Und also das ist, glaube ich, aber auch oft so, dass es dann auch gute Tage gibt, ja, wo es einem wieder einigermaßen geht. Aber dann kommt halt wieder so ein bisschen so ein Rückschlag und dann geht es einem halt wieder nicht so. Und bei mir war das halt immer so ein Hin und Her so ein bisschen, also bis es mir halt dann wieder richtig gut ging. Also vielleicht auch, weil ich da auch viele Nachrichten kriege, jetzt ist das alles wieder zurück und sowas. Das ist halt super normal, dass so eine Heilung in Anführungsstrichen nicht linear ist, ja. Das ist eher so eine Kurve, was immer so hoch und runter geht, also ein Schritt zurück und zwei nach vorne. So.
Ja. Ja. Ich finde es auch total gut, dass du das nochmal ansprichst, ne? Dass du auch selbst dachtest, so, oh, bitte lass es jetzt auch keine Depression.
Ja.
Ich habe ja auch ganz lange im Büro gearbeitet und ich habe immer so persönlich das Gefühl gehabt, dass, also im meisten Fall, wenn dann irgendwie ein Kollege oder eine Kollegin krank wurde, hieß es ja meistens so, ja, nicht so schlimm, er ist erkältet oder sowas oder ja, beim Skifahren irgendwie das Knie verletzt. Aber so bei 3 Themen eigentlich wird so ganz bedrückt geschwiegen. Das ist Krebs, Burnout und Depression. Wie nimmst du das wahr? Also sind deiner Meinung auch Burnout und Depression immer noch jetzt, wobei wir eigentlich schon seit längerer Zeit auch ein bisschen offener darüber sprechen in der Gesellschaft, aber sind das immer noch Tabuthemen?
Also ich empfinde das bei anderen sehr oft so, ja. Also ich muss echt sagen, ich schäme mich dafür überhaupt nicht. Also habe ich auch damals nicht. Irgendwie, ich habe das nicht. Also ich weiß auch nicht, ich bin halt eh ein sehr offener Mensch, also ich schäme mich schon öfter mal für andere Sachen, aber dafür jetzt eigentlich nicht. Bei mir war das eher die Angst davor, so ungefähr, was man halt so unter einer Depression im Volksmund versteht. Ja, ich dachte, boah, scheiße, wenn ich jetzt eine Depression habe, dann heißt das, ich komme da nie wieder raus. Ich stehe kurz vorm Selbstmord. Also ich hatte halt dann diese Standards im Kopf und hatte dann Angst, oh Gott, jetzt hat man mir das diagnostiziert. Aber zu sagen, ich hatte das, ist mir jetzt nie schwer gefallen. Und ich weiß, dass sich viele schämen, weil ich auch viele solche Nachrichten kriege und ich finde es super schlimm und auch ich sehe den Grund nicht, warum man sich dafür schämen sollte. Ja, das ist halt eine Krankheit wie jede andere. Und die kommt aus bestimmten Gründen. Und ich glaube, was eben wichtig ist, dass man da auch wieder rauskommt, ja. Ich kriege halt von auch so viele Nachrichten, ja, aber ich glaube, ich komme da nie wieder raus. Und dann habe ich gemeint, ja, das gehört halt auch zum Krankheitsbild. Und das war für mich so wichtig, dass mir mal jemand gesagt hat, ja, deine Gedanken, dass du da nicht mehr rauskommst, die gehören zum Krankheitsbild von einer Depression. Das heißt aber nicht, dass die stimmen. Und das ist eh ein sehr guter Hinweis. Ich glaube, das Beste, was ich gelernt habe in meinem Leben, ist, du musst nicht alles glauben, was du denkst. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man den eigenen Gedanken nicht immer so hundertprozentig glauben muss und die auch mal so ein bisschen auf den Prüfstand stellt. Das ist ja auch ganz oft im Coaching so, dass man sagt, okay, was denke ich eigentlich? Ist das überhaupt die Wahrheit? Und ja, genau.
Ja, auf jeden Fall. Und damit einher geht ja auch so ein bisschen aus dem Coaching, dass man eben, dass es sich zum Teil natürlich doch lohnt, ein bisschen seine Gedanken zu überprüfen, weil viel, wenn wir uns einfach immer nur negative Gedanken erschaffen, dann glauben wir das irgendwann. Und du hattest ja auch gesagt, dieser Gedanke, ich schaffe das nicht, war ja auch ein sehr zentraler bei dir, da dann auch wirklich zu schauen, okay, wie kann ich das umändern in vielleicht ein, es ist gerade nicht so toll, aber ich schaffe das. Ich komme wieder zurück zu meiner Lebensfreude, weil das ist die Person, die ich eigentlich bin. Daher glaube ich, ist es auch total wertvoll, sich damit dann wirklich zu beschäftigen und das eben nicht zur Seite zu schieben, gerade wenn es sich anbahnt, wahrscheinlich solche Gedanken, sondern das auch anzuschauen und zu gucken, wie man damit gut umgehen kann.
Aber was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass so ein Gedanke auch mal da sein darf, ja, weil ich hatte dann auch so immer das, ich habe dann auch gegen diese Gedanken so angekämpft, ja, nein, ich darf das jetzt nicht denken, ja, das ist jetzt so negativ, ich muss positiv denken und das ist, glaube ich, auch super wichtig, was ganz viele bei der Depression haben, dass sie immer meinen, sie müssten jetzt sofort wieder positiv denken und dass es auch mal okay ist, dass die Gedanken jetzt einfach da sind, aber dass es nicht unbedingt was mit der Realität zu tun hat, vielleicht so, was mir sehr geholfen hat, einfach so ein bisschen die Gedanken manchmal so rauschen zu lassen, ja, im Hintergrund. Oder halt, wie man bei Meditation ja auch oft sagt, so wie Wolken am Himmel einfach vorbeiziehen lassen und nicht auf jeden Gedanken einfach so 100% einsteigen, ja, und den dann noch unendlich so weiterdrehen, ja. Was gerade, glaube ich, auch ganz wichtig beim Corona-Thema halt nicht, wenn mir da mal so ein Gedanke kommt, oh Gott, was ist wenn, ja? Was ist, wenn das jetzt, der Gedanke, den kommt wahrscheinlich jeder mir auch. Und dann, ich bin halt so mittlerweile, ich mache da gleich am Anfang, haue ich so die Handbremse bei mir rein. Wenn ich halt schon merke, okay, ich will da jetzt mir wieder irgendein Szenario zusammenreimen, was zu 99% eh nicht eintrifft, versuche ich halt gleich zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht.
Und wie funktioniert dann aktiv deine Handbremse? Was machst du da genau?
Ich nehme das bewusst, weil ich nehme bewusst, jetzt mittlerweile, ich bin da halt super geschult da drin, ja. Dadurch, dass ich halt durch diesen ganzen Müll, sag ich mal, durchgelaufen bin, bin ich halt, wenn ich jetzt am Beispiel Corona jetzt, ja, weil das, glaube ich, viele auch beschäftigt, wenn jetzt mir kommt, oh Gott, was ist, wenn das jetzt alles noch schlimmer wird, ja, und wenn das jetzt alles so wird wie in Italien, und dann bin ich aber schon total achtsam und weiß, ah, okay, das ist jetzt wieder so ein Gedanke, ich lege das jetzt weg, ich mache da jetzt nicht in meinem Kopf und fange an zu googeln, sondern ich lege den dann weg, und tatsächlich ist es halt ein bisschen Übungssache, und aber das funktioniert halt mittlerweile bei mir, also ich sag mir halt, okay, es bringt mir nichts, dieses Szenario mir jetzt auszumalen. Das ist eh nur Fantasie. Also das ist halt eine Spekulation. Und im Endeffekt bringt mir das nichts. Und ich google halt auch fast nichts mehr, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist auch super wichtig. Also gerade auch, wenn man Angst vor Krankheiten hat, tödlich, ja, zu googeln. Und ich glaube, auch bei Corona nicht googeln, einfach keine gute Idee. Wirklich auch sich auf Quellen verlassen, die einfach, wie sagt man,
zuverlässig sind.
Genau, zuverlässig sind, also wie jetzt das Robert-Koch-Institut oder die Weltgesundheitsorganisation oder so, und halt da nicht im Internet und vor allem keine Foren oder so. Und auch als Mama jetzt, ja, ich bin ja Mama von einem 8 Monate alten Sohn, keine gute Idee, sich da irgendwas, es ist einfach nie eine gute Idee, ja, meiner Erfahrung nach. Also lieber Freunde fragen oder Leute, die das auch hatten, oder Experten, ja, und nicht irgendwie im Internet suchen.
Ja, und also gerade auch was dieses Thema angeht, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch einfach meine Nachrichtendosierung ein bisschen runtergefahren oder ein bisschen viel runtergefahren, weil ich auch das Gefühl hatte, umso mehr ich eben schaue, umso aufgewühlter werde ich, und da dann auch wieder die Eigenverantwortung zu nehmen und wieder im Driver's Seat zu sitzen, wie man so schön sagt, und dann halt sagen, okay, wenn ich das zu viel schaue, dann tut es mir nicht gut, deswegen beschränke ich mich auf, ich weiß nicht, ich gucke es vielleicht einmal am Tag oder alle 2 oder alle 3 Tage und gucke, dass es eben, dass ich das aktiv steuere und nicht so passiv bleibe und dann die Gefühlswelle mich halt total mitnimmt.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall. Wenn du jetzt sagst, rückblickend, Sommer 2016 war das ja als quasi der Tiefpunkt, weil es dir überhaupt nicht gut ging. Jetzt im Vergleich zu heute, gibt es da so eine bestimmte Sache in deinem Leben, wo du die Veränderung am krassesten siehst, also was du damals gar nicht konntest und was du jetzt kannst?
Ich bin halt so viel selbstbestimmter in allem eigentlich. Also ich bin jetzt quasi mein eigener Chef. Also das ist halt, glaube ich, was, und ich habe einfach, glaube ich, einen besseren Zugang zu mir selbst, also zu meinen Gefühlen, zu meinen Gedanken, wie ich es eben gerade schon gesagt habe, mir fällt es halt wahnsinnig früh auf, alles. Also mir fällt halt wahnsinnig früh auf, okay, wie fühle ich mich jetzt dabei, ja? Habe ich jetzt irgendwie ein ungutes Gefühl, wenn ich jetzt Ja sage, obwohl ich eigentlich Nein sagen will? Und ich bin halt viel bewusster. Also das ist es halt, das ist viel bewusster und achtsamer an allem, was ich halt mache. So, ich habe früher ganz viel gemacht, was mir gar nicht aufgefallen ist mehr, ja, dass ich eigentlich was nicht möchte oder so. Ich habe da halt immer aus Gewohnheit oder weiß nicht, auch ja aus Gewohnheit wahrscheinlich so viel einfach so gemacht, weil ich es halt immer so gemacht habe, und habe es einfach nie so hinterfragt. Und jetzt weiß ich, glaube ich, ziemlich genau, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Ich meine, klar, ich bin auch ein Mensch, ich stresse mich auch manchmal unnötig, ja, auch gerade mit meiner Arbeit, weil ich da halt da so mein Herz reinstecke, dass mein Mann auch manchmal sagt, oh Mann, jetzt hör doch mal auf die ganze Zeit, entspann dich doch mal. Also ich glaube, so eine Persönlichkeit bleibt einem halt, ja. Und das ist ja auch okay, wir sind ja auch, jeder ist halt einfach so, wie er ist, und das, wenn wir alle gleich wären, wäre es ja auch super langweilig. Also ich glaube, so mit so, ob es dann Schwächen sind, ja, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, jeder muss halt mit dem leben, wie er halt ist, und es ist ja auch schön. Und ich bin halt ein Mensch, der sehr viel arbeitet und sehr viel redet und sich, glaube ich, leichter stresst, aber ich kann da halt viel besser mit umgehen, und ich nutze es halt positiv, glaube ich, ja.
Ja, das finde ich auch nochmal ein super spannender Aspekt, weil, ne, selbstständig, selbst und ständig, das ist ja auch, ne, du bist wahrscheinlich auch sehr viel im Homeoffice, das heißt, Arbeit und Wohnen ist dann auch unter dem gleichen Dach. Es gibt super viele Ideen, es gibt viele Projekte, viele Anfragen, und vor allem muss man ja auch sagen, dass das Gehalt ja auch größtenteils davon abhängig ist, wie viel man sich persönlich engagiert, ne? Das heißt, wenn ich mehr mache, verdiene ich auch mehr.
Nicht immer.
So, sag ich mal, von der Logik her, ne? Ja. Oder sagen wir, wenn ich mehr Aufträge annehme, dann kommt natürlich auch mehr rum. Aber siehst du das auch als erhöhte Gefahr eigentlich auszubrennen, eben weil da so viele ja doch auch Herausforderungen sind versus ich gehe ins Büro von klassisch 9 to 5 und kriege immer das gleiche Gehalt, habe da auch also finanziell keine Schwankungen drin, habe natürlich auch eher ausgelagerten Büro und eben es ist nicht so viel Herz drin, daher kann ich vielleicht auch besser abschalten.
Also klar, ich glaube, die Leute um mich rum machen sich da manchmal Sorgen, weil sie jetzt sehen, dass ich sehr viel arbeite, aber ich glaube, ich habe die Angst jetzt nicht so, weil ich es halt einfach gerne mache. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wenn du das halt richtig krass gerne machst, ja, und wenn halt da voll dein Herz dabei ist, dann glaube ich, kann man nicht ausbrennen. Aber natürlich musst du trotzdem irgendwann mal aufpassen, ja, weil irgendwann mal wird es natürlich zu viel. Aber ich glaube, was schon entscheidend ist, das ist, glaube ich, mit diesem negativen und positiven Stress, was ich auch so in meinem Online-Kurs mal so erklärt habe, dass das halt ein Unterschied ist, ob dich was stresst, weil du es eigentlich nicht machen willst oder ob du halt gestresst bist, aber halt da trotzdem voll Bock drauf hast. Also ich glaube, das muss man echt unterscheiden. Aber natürlich, also ich merke das schon auch, irgendwann musst du natürlich trotzdem eine Pause machen, ja. Also das ist schon klar, aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man das gerne macht, so.
Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, deshalb ist genau dieses Thema, ne, Purpose und Sinnhaftigkeit, deswegen ist das jetzt alles auch so groß geworden, weil es eben diesen Unterschied macht, wie du sagst, ne, mit diesem, ich glaube, wie heißen die Stress und Eustress, ne, dieser negative und positive Stress, weil das eben eine Herausforderung ist und es geht nicht darum, möglichst Stress zu vermeiden und irgendwie so ganz vorsichtig und entspannt und immer so in Deckung durchs Leben zu gehen, sondern man kann sich natürlich auch irgendwie ein paar Projekte schnappen und auch ordentlich Gas geben und auch gerne arbeiten. Das ist, glaube ich, auch was. Es ist auch okay, wenn man gerne arbeitet oder vielleicht auch mal viel arbeitet. Es kommt nur eben, wie du auch sagtest, auf die Balance drauf an. Und du bist ja sogar auch noch on top sozusagen. Also ich bin ja auch selbstständig und kenne mich da natürlich auch sehr aus in diesem selbstständigen Leben. Aber dann auch bist du ja auch noch Mama. Das ist ja auch nochmal echt was man on top nochmal wuppen muss. Ja, wie geht's dir denn damit?
Ja, das ist schon eine Herausforderung. Also mein Problem ist halt, glaube ich, eher so, ich habe halt immer so super viele Ideen und ich muss die, glaube ich, mehr strukturieren. Ich bin halt so ein bisschen so ein Träumer auch. Und dann habe ich wieder irgendwie eine super coole Idee und dann denke ich mir wieder, ach, die muss ich jetzt total so schnell umsetzen. Ja, und hiermit schnell umsetzen ist halt jetzt mal gar nichts mehr. Und ich glaube, das ist echt witzigerweise das, was mich am meisten stresst, halt, dass ich da keine Zeit dafür habe. Also gar nicht so unbedingt jetzt Henry oder so, dass der jetzt, klar, wenn der jetzt die ganze Zeit heult oder so, dann kriege ich irgendwann auch mal zu viel. Aber es ist, glaube ich, eher so dieses, oh, ich würde das jetzt gerne machen und ich kann nicht. Das ist, glaube ich, das, was für mich so im Moment die größte Herausforderung ist, dass ich mich da einfach nochmal mehr strukturieren muss und mich nicht in so Sachen verliere. Ich verliere mich dann auch gerne in irgendwas und probiere dann wieder was aus und dann lasse ich es doch wieder. Also ich glaube, ich muss mich da einfach noch so ein bisschen mehr strukturieren und jetzt ist er auch schon 8 Monate. Also irgendwann wird er dann auch mal ein paar Stunden in die Krippe gehen am Tag und wir haben hier auch noch die Oma im Haus im Moment. Also die helfen mir natürlich auch alle und der Papa hilft auch viel. Aber klar, natürlich ist es trotzdem ganz was anderes, wie wenn du natürlich keine Kinder hast, klar, weil das Kind ist halt einfach, es braucht halt 90% deiner Aufmerksamkeit und also das ist, glaube ich, sowas, was so bei mir im Moment so, wo ich noch ein bisschen gucken muss, okay, wie organisiere ich mich da jetzt am besten?
Ja, wahrscheinlich ist das auch gar nicht so einfach, weil Struktur klingt zwar immer total sinnvoll, aber ein Kind ist ja mit der Struktur nicht so vertraut, gerade wenn es auch noch so klein ist und möchte dann wahrscheinlich eher intuitiv den Tag gestalten, je nach Lust und Laune. Aber nimmst du dir auch, also hast du so ein bisschen Struktur, dass du sagst, es gibt einfach bestimmte Zeiten, wo du dann sagst, ab so und so viel Uhr arbeitest du nicht mehr oder an den Wochenenden zum Beispiel arbeitest du nicht mehr, dass du dir so eine grobere Struktur schon erschaffen hast?
Also das wird mein Mann jetzt bestätigen können, das mit dem ich arbeite nicht, ist schwer. Also das kann ich fast nicht, dass ich sage, ich mache jetzt mal gar nichts oder so. Was halt schon ganz cool ist, also Henry hat schon eine Struktur, also der schläft einigermaßen gut. Der schläft halt immer vormittags seine 1-2 Stunden, nachmittags nochmal und halt nachts, meistens also ab 7 eigentlich bei uns Ruhe bis am nächsten Morgen. Also klar müssen wir oft, wenn er dann mal eine schlechte Nacht hat, müssen wir auch oft ans Bettchen, aber er steht uns jetzt nicht um 4 auf und ist dann irgendwie wach eigentlich. Und wie gesagt, da habe ich, glaube ich, noch nicht so meine Work-Life-Balance gefunden, so im Total. Das geht halt auch momentan nicht, weil dann schläft er nur eine Stunde, dann liegt das wieder da, was ich machen wollte. Das ist halt, glaube ich, alles noch ein bisschen schwierig und das ist, glaube ich, jetzt auch okay, dass es einfach noch so ein bisschen chaotisch ist, aber irgendwann möchte ich es auf jeden Fall mal ändern. Und dann will ich auch mal Samstag gar nichts mehr machen.
Der Zielzustand.
Genau, ja. Mal schauen, ob es klappt.
Ja, ich fand das auch so schön, dass du ein bisschen vorher gesagt hattest, dass du eben jetzt mehr auf dich, quasi auch auf dein Bauchgefühl hörst, ne, und sagst, okay, was sind Dinge, die sich gut anfühlen und die sich eben nicht gut anfühlen? Was möchte ich machen, was möchte ich nicht machen? Hast du denn da so einen Tipp, wie man da, ja, wie man da wieder hinkommt, weil natürlich auch, das finde ich auch sehr, sehr schön, du hast ja auch einen kleinen Sohn, das sieht man auch bei Kindern sehr schön, dass sie eben diese Intuition total haben und wissen, was sie wollen und was sie gerade überhaupt gar nicht wollen. Und was ist so dein Tipp, wie kommt man denn da so ein bisschen mehr wieder ran an sein Bauchgefühl, das zu spüren?
Was ich auch öfter den Leuten empfehle, ist so ein bisschen zu gucken, wie sich das so auf der Brust anfühlt, weil oft ist es so, dass es wie so ein Druck ist, wenn wir was nicht möchten, also dass das so, sich so ganz eng anfühlt und so bedrückt. Und wenn wir halt was wollen, dann ist das so ganz weich. Und es fühlt sich so ganz weich an und nicht so schwer. Und das ist eigentlich oft was wir ganz oft einfach ignorieren, ja, was eigentlich jeder hat. Und da kann man auch echt mal so oft vor Entscheidungen da einfach mal so ein bisschen hinspüren. Also diesen Druck auf der Brust, das war bei mir auch zum Beispiel während meinem Burnout so, ich habe den halt gar nicht mehr wegbekommen dann. Es war immer so wie so eine Last, die ich halt auch die ganze Zeit auf mir rumgetragen habe. Und ich glaube, dass viele das auch im Alltag haben, aber das auch so ignorieren. Also da kann man echt mal so gucken, wie fühlt sich das jetzt so für mich an? Und mit diesem auf der Brust schwer oder leicht und so, konnte ich total gut arbeiten. Ich denke, das kann vielleicht auch anderen so ein bisschen helfen, ja.
Ja, super spannend auch, ne? Weil man sagt ja Bauchgefühl, aber die Brust tut natürlich da auch ihriges sozusagen dazu.
Ich glaube, das hat halt so ein bisschen auch mit dem Atmen zu tun, dass wir dann auch so flach atmen, wenn wir im Stress sind, und dann verspannt sich das ja auch alles, da sind ja auch überall Muskeln. Und klar, also wenn du jetzt mit dem Magen anfällig bist, vielen wird natürlich dann auch schlecht, oder, also das glaube ich, da kommt immer so, ich glaube, dieses auf der Brust, das ist schon sehr, sehr oft so, dass einfach, ja, dass man einfach das Gefühl hat, man kriegt keine Luft mehr, ja.
Das ist ja auch, das hatte ich auch mal in einem Kurs gelernt, dass ja auch gerade Menschen, die eben unter Depressionen leiden, auch gar nicht mehr wirklich beim Ein- und Ausatmen, gar nicht mehr bis runter in den Bauch atmen, sondern eben sich wirklich alles nur noch bis in den Brustkorb erstreckt und da so ein bisschen stecken bleibt. Die sehen ja manchmal auch so ein bisschen wie, sag ich mal, wie ein bisschen aufgeplustert oben rum auf, weil sie einfach nicht mehr runter bis in den Bauch reinatmen können. Also da kann man auch mit, gibt es ja auch verschiedene Atemtherapien, da kann man auch super viel machen. Und wahrscheinlich gibt es da auch eine Verbindung.
Atmen ist so super bei allem. Also ist auch was ich ständig empfehle und einfach was super wichtig ist. Das hat man halt auch immer dabei, und sich einfach so auf den Atem zu konzentrieren, ist, glaube ich, so die schnellste Möglichkeit, irgendwie sich wieder so zu erden, ja. Und ich empfehle auch immer so, man kann zum Beispiel mal auf 4 einatmen und auf 8 aus, also dass man einfach doppelt so lang ausatmet wie einatmet. Und das bringt einfach schon mega viel, wenn man das mal so 5 Minuten macht. Und also Atmen ist echt, bewusstes Atmen finde ich super.
Und das geht ja auch so einfach. Und das kann man ja auch ganz gut selbst in einem Meeting machen, wenn man merkt, okay, langsam irgendwie mein Kopf pocht und es wird alles ein bisschen viel. Es sieht keiner, man kann es für sich selbst machen. Und finde ich auch immer total gut. Natürlich super, wenn man noch kurz an die frische Luft geht, um wirklich auch den frischen Sauerstoff einzuatmen. Aber so eine super Übung, die ja echt immer und überall gemacht werden kann.
Auf jeden Fall.
Ja. Jetzt habe ich auf jeden Fall noch eine kleine Abschlussfrage an dich. Wenn du dir vorstellst, du würdest eine Wunderlampe finden und du hast nur einen einzigen Wunsch frei, etwas in dieser Welt zu verändern, was würdest du dir dann wünschen?
Ich glaube, dass alles gerechter verteilt wäre. Also alles. Essen, Geld, Wasser, also einfach diese ganzen Grundversorgungen. Also, dass einfach alle Menschen gleich viel haben. Von allen. Ich glaube, das wäre schon, was mich sehr, sehr berührt hat. Ich habe, glaube ich, vor ein paar Tagen so ein Bild gesehen. Man weiß das ja eigentlich, aber das hat mich so, das hat mir so mein Herz zerrissen von so einem, weil ich jetzt auch natürlich selber Mama bin von so einem kleinen Baby. Und das war so dünn und das war so schlimm, weil die halt auch nichts zu essen haben. Und ich bin schon SOS-Kinderpatin, aber ich habe jetzt schon, mein Mann zahlt eben auch für die Hungerhilfe im Monat, und wir haben ja ein gemeinsames Konto, aber ich habe schon gesagt, ich möchte auf jeden Fall auch da noch mehr machen. Also es ist super wichtig, finde ich, dass man halt auch echt denen was abgibt, die nichts haben. Und sowas mit wenn Kinder nichts zu essen haben oder so, das finde ich auch so furchtbar schlimm. Also ich glaube, da das wäre, glaube ich, mein Wunsch, dass alle gleich viel haben und vor allem von diesen Grundsachen, ja, die uns am Leben halten. Also.
Ja, also das kann ich so zu 100% nachvollziehen. Bin zwar keine Mama, aber habe ja auch seit 8 Jahren mittlerweile einen Verein, der eben Kindern und Jugendlichen in Not hilft, weil ich das ist jetzt, glaube ich, wieder 10 Jahre her ungefähr, einmal in Indien war und da so zum ersten Mal mit irgendwie Anfang 20 mit echt der krassen Armut, die man einfach ganz offen auf der Straße sieht, konfrontiert wurde. Und gerade die Kinder, die natürlich noch so eigentlich auf die Welt kommen, ihre ganze Zukunft vor sich haben. Mhm. Und wenn es dann scheitert, weil sie eben nicht keine sanitären Produkte nutzen können oder nicht die hygienischste Umgebung haben und nichts zu essen, nichts zu trinken, das ist einfach, also das berührt mich auch immer total. Deshalb engagiere ich mich da auch und kann das echt voll verstehen. Und ein sehr, sehr schöner, Wunsch. Auf jeden Fall und absolut notwendig. Ja, jetzt hast du ja auch erzählt, du hast ja auch einen Online-Kurs, du hast ja gerade jetzt auch ganz oder recht frisch 2 Bücher rausgebracht. Ich verlinke natürlich alles auch nochmal in den Shownotes, aber vielleicht kannst du nochmal ein bisschen sagen, wo man dich findet und was man bei dir alles so machen kann.
Mein Blog findet man im Internet unter www.happydings.net. Und da gibt's eigentlich so alles, was ich so mache. Also da sind meine 2 Bücher vorgestellt, da ist mein Podcast vorgestellt. Ich habe ja auch einen Podcast, der heißt einmal Burnout und zurück. Da geht's jetzt nicht nur um Burnout, sondern halt auch vor allem so um so Tipps für ein bewussteres und glücklicheres Leben. Da habe ich eigentlich geplant, dass ich jede Woche eine neue Folge mache, aber mit Baby klappt das nicht immer, aber es kommt auf jeden Fall regelmäßig eine neue Folge. Irgendwann bestimmt auch mal jede Woche. Aber momentan bin ich immer so bei 1-2 Wochen und mein Online-Kurs gibt es auch. Das ist so ein 20-Tage-Coaching-Programm. Ich habe vor Corona immer noch so riesengroße Glückspakete dazu verschickt, also mit einem Workbook per Post und sowas. Das habe ich jetzt zwischenzeitlich kurz mal eingestellt, weil ich möchte jetzt einfach auch nicht mehr so oft zur Post und ich wohne bei meinen Eltern im Haus, die auch eine Risikogruppe sind und jetzt gibt es ein digitales Workbook quasi dazu. Der Kurs ist natürlich jetzt auch deutlich vergünstigt im Moment. Also wenn man da jetzt irgendwie nicht so viel Geld hat und sparen möchte, kann man sich gerne jetzt den Kurs holen, weil die Inhalte sind eigentlich gleich. Und im Sommer werde ich dann nochmal, wenn dieser Corona-Wahnsinn, sage ich jetzt mal, vorbei ist, wenn wir das alles gesund überstanden haben, werde ich nochmal eine Runde von meinen Glückspaketen verschicken, genau.
Ja, hoffentlich bald, ne?
Ja, aber leider, es wird sich noch ein bisschen ziehen, befürchte ich, ja.
Ja, aber auch hier kann man natürlich auch seinen Blick entweder darauf lenken oder auf die positiveren Sachen. Und ich empfinde es auch als so ein bisschen, einfach zur Ruhe kommen im alltäglichen Leben und finde es eigentlich irgendwie auch, also es hat auch ein bisschen was Schönes. Es hat natürlich auch ganz, ganz viele furchtbare Facetten, aber es gibt auch die eine oder andere schöne Facette und darauf versuche ich mich jetzt gerade auch zu konzentrieren.
Ja, ich habe das ja auch schon mal bei mir in der Story oder beim Instagram-Kanal gesagt, dass wir da eh alle durch müssen. Also da bleibt uns nichts.
Ja.
Und das ist halt jetzt die Frage, wie wir da durchgehen, ja. Oder wer wir einfach jetzt sein wollen in der Krise. Ich glaube, darum geht's jetzt einfach, dass wir halt versuchen, da irgendwie so positiv in Anführungsstrichen wie möglich da einfach irgendwie durchzukommen. Und weil, wie gesagt, es bringt einfach auch keinem was, wenn jetzt alle Angst haben und alle schlecht drauf sind. Und also es wird eher schlimmer dann dadurch.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Also, wer möchtest du sein in dieser Krise? Wie möchtest du damit umgehen? Und es gibt immer 2 Möglichkeiten, wie man mit so einer Krise auch umgeht und auf welche Gedanken und Facetten man sich konzentriert. Das ist doch sehr, sehr schön als Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Christina. Ich fand es ein sehr, sehr schönes Interview und ja, danke, dass du hier zu Gast warst.
Sehr, sehr gerne.
Ich freue mich, dass du bei dieser Folge mit dabei warst. Wenn dir das Interview gefallen hat, lass mir gerne eine Podcast-Bewertung hier und teile die Folge und den Podcast auf deinen Kanälen, damit ganz viele Menschen reinhören können. Teile den Podcast einfach auf Instagram, LinkedIn, Facebook, wo auch immer du möchtest. Ich freue mich sehr über deine Unterstützung. Ich wünsche dir einen tollen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Alles Liebe, deine Kerstin.